Ja, Alex hat ja heute ein bisschen schon angefangen und hat über Gottes Liebe was uns gesagt. Und wisst ihr, jedes Mal, wenn ich das Wort Gottes öffne und bete, dass Gott ja zu mir spricht durch sein Wort und ich möchte mit ihm Zeit verbringen, dann ist das sehr, sehr wichtig für mich, dass ich dieses Wort nicht einfach so annehme, dass Gott wie ein Ratschlag mir gibt oder sagt, ach, wenn du Lust hast, dann halte dich dran. Sondern es ist so wichtig für mich, dass das, was Gott sagt, als ein Gebot anzunehmen, was Gott sehr, sehr wichtig ist, was Gott am Herzen liegt und dass ich das verstehe. Und ich bete für euch auch, dass ihr das so gleich annimmt, dieses Wort, nicht als einen Ratschlag, sondern als ein Gebot Gottes. Ich möchte heute über das Thema Gottesfurcht reden. Und Gottesfurcht, ja, Alex sagte, wie passt das zusammen? Gott ist die Liebe, aber ich muss ihn fürchten? Wie funktioniert das überhaupt? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr an die Furcht denkt, rein objektiv. Sagt ihr, ist das was Gutes? Oder sollte man sich lieber davon lösen? Angst ist nicht gut, Furcht ist nicht gut. Das Interessante ist, wir haben ja vor kurzem Weihnachten gefeiert und dort wird gesagt, fürchte dich nicht. Ja, und das wird öfters gesagt, der Engel kommt, er kommt zu den Hirten und sagt, fürchte dich nicht. Er kommt zu Josef, er kommt zu Maria und jedes Mal sagt er, fürchte euch nicht, zu Zacharias, fürchte dich nicht. Ganz Weihnachten ist durchgetränkt mit fürchte dich nicht. Aber wir haben auch Bibelstellen, wo gesagt wird, wir sollen Gottes Furcht haben. Ja, was ist denn jetzt richtig? Sollen wir uns fürchten oder sollen wir uns davon lösen? Hängt das vielleicht mit dem Objekt zusammen? Hängt das vielleicht mit der Beziehung zu diesem Objekt ab? Wir lesen in der Bibel zum Beispiel, dass wir keine Angst vor Menschen haben sollen. An sich ist Angst etwas, was einen Menschen kaputt macht. Angst ist etwas, was den Menschen innerlich wirklich auffrisst. Aber wir lesen auch, und das ist das gleiche Wort in der Bibel, dass wir Gott fürchten sollen. Was ist denn jetzt? Furcht was Gutes oder was Schlechtes? Und wie verbinde ich das? Das ist für mich immer als Christ immer ganz wichtig gewesen. Wie verbinde ich das damit, dass Gott Liebe ist? Das sind so zwei Dinge. Und ich möchte dieses Thema heute, damit es uns hilft, einfach so ein bisschen zu verstehen oder für sich selber zu begreifen, in vier Bereiche trennen. Und das soll so aussehen. Wie verhalten sich die Menschen, die Gott nicht fürchten? Schauen wir uns das kurz an. Wie verhalten sich Menschen, die Gott fürchten, im Kontrast zu dem? Dann sehen wir uns mal zwei Arten der Gottesfurcht. Und jetzt spoilere ich schon ein bisschen, strebe nach Gottesfurcht. Also es ist eigentlich was Gutes. Also das Erste ist, wie verhalten sich Menschen, die Gott nicht fürchten? In der Bibel gibt es eine sehr, sehr schöne Geschichte über den Erzvater Abraham. Abraham ist mit seiner Familie unterwegs, mit seinem ganzen Habe, mit allem, was er hat. Und er kommt in die Gegend Gerar. Und er hat seine Frau mit, die Sarah. Und die Sarah, man müsste wahrscheinlich heute sagen, das war ein Model. Kann man nur so ausdrücken, weil sie war anscheinend wunderschön. Als Frau, das wird uns auch beschrieben oder gesagt, außergewöhnlich schön. Und als der König in Gera sieht, wie wunderschön sie ist, dann will er sie zu sich nehmen. Aber das nicht einfach so, denn Abraham sagt seiner Frau, lass mich den anderen sagen, wenn wir in diese Gegend kommen, dass du meine Schwester bist, nicht meine Frau. Weil wenn die anderen erfahren, dass du meine Frau bist, dann werden sie mich töten. Jetzt könnte man sich fragen, ja, das ist doch komisch, warum das denn? Aber auf jeden Fall, der König hat es vor, er möchte Sarah zu sich nehmen, aber dann hat er einen Traum, wo Gott ihm sagt, du machst einen Riesenfehler, sie gehört schon jemandem. Also sie ist schon mit jemandem zusammen verheiratet. Denn es war so früher, wenn eine Frau ledig war, dann durfte man sie natürlich ja, zu sich nehmen, also als Frau. Oder wenn sie Witwe war, damit war sie erledigt. Aber Sarah war verheiratet und Abraham hatte Angst. Und als der König das versteht, dass sie zu jemandem gehört, dann sagt er zu Abraham, was hast du beabsichtigt, dass du das getan hast? Warum hast du sie als deine Schwester ausgegeben, möchte der König wissen. Das ist doch nicht wahr. Und Abraham, jetzt kommt eine sehr, sehr interessante Antwort. Abraham sagte, weil ich mir sagte, gewiss ist keine Gottesfurcht an diesem Ort und sie werden mich töten um meines Weibes willen. Ob Abraham jetzt recht hatte oder nicht, dass er sie als Schwester ausgibt, das ist jetzt dahingestellt. Aber Abraham sagt, weil die Menschen da in diesem Land keine Gottesfurcht haben, werden sie mich umbringen, damit Sarah wieder ledig ist, damit sie sie zu Frau nehmen können. Das war das Denken. Er sagt, sie sind so schlimm, sie wird gar nichts aufhalten, sie werden mich einfach töten. Aber wenn sie meine Schwester ist, dann bin ich ja kein Hindernis. Und so geht er das ein. Aber sein Denken ist interessant. Er sagt, weil die nicht Gottesfurcht haben, werden sie schlimme Dinge begehen, wenn sie möchten. Sie werden mich töten. Ja? Aber das Erste, was wir so festhalten können, wie verhalten sich Menschen, die Gott nicht fürchten? Menschen tun Dinge, die vielleicht gegen das Gesetz sind, gegen die Moral, gegen die Ethik. Und man kann vielleicht als Christ für sich festhalten, die Gottesfurcht kann unsere menschliche, sündige Natur in Zaun halten. Das ist vielleicht das eine. Gottesfurcht kann meine menschliche Natur im Zaun halten. Ein anderes Beispiel, jetzt aus dem Neuen Testament. Paulus beschreibt, dass alle gesündigt haben und in Sünde leben. Und wir lesen in Römer 3, dort wird gesagt, ihre Worte bringen Tod und Verderben. Durch und durch verlogen ist all ihr Reden. Also wenn du dich fragst, warum Menschen lügen, dann schau dir das an. Und was über ihre Lippen kommt, ist bösartig und todbringend wie Schlangengift. Ihr Mund ist voller Flüche und Gehässigkeit. Warum tun Menschen sich das an? Warum sprechen die böse Dinge? Warum lästern Menschen? Warum verletzen wir uns gegenseitig? Sie sind schnell bereit, Blut zu vergießen. Warum töten Menschen einander? Sie hinterlassen keine Spur der Verwüstung und des Elends. Der Weg zum Frieden, den kennen sie nicht. Warum suchen die Menschen heute keinen Frieden? Warum gehen Menschen heute über Leichen, um manche Ziele zu erreichen? Warum gehen Beziehungen heute kaputt? Warum tun sich das die Menschen an? Und Paulus sagt ein Vers weiter, er sagt, denn sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. Das ist die Antwort, meine Lieben. Nicht, weil die einfach so schlimm sind, nicht, weil die böse sind, sondern das ist einfach nur alles die Folge. Die Wurzel ist, weil die Menschen keine Gottesfurcht haben. Sie fürchten Gott nicht. Deswegen belügen sich die Menschen, deswegen versuchen die Vorteil zu suchen. Deswegen begehen sie einen Mord, weil sie denken, das sieht doch keiner. Menschen verletzen sich, unterdrücken die anderen. Vielleicht heimlich, vielleicht sieht es keiner. Aber der Grund ist immer wieder der gleiche. Die Wurzel liegt daran, dass sie Gott nicht fürchten. In Russisch gibt es so einen Satz, wenn jemand wie was Böses antun möchte, dann sagen wir, fürchte doch Gott. Побойся Бога. Es ist interessant, das sagen Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Das ist so ein Spruch einfach. Fürchte doch Gott in dem Moment, tu das nicht. Wenn Menschen Gott nicht fürchten, dann gibt es keine Bremsen, dann gibt es keine Grenzen. Warum auch? Muss es doch gar nicht. Ohne Gottesfurcht kann man auch wirklich ein Verfall eines Menschen so moralisch sehen, auch eines Landes. Schaut euch doch um, wie es in Deutschland zurzeit ist. Schaut doch um, was gerade so passiert. Beziehungen gehen kaputt, es ist ein Chaos, es ist Gesetzlosigkeit, Herzlosigkeit. Die Regierung versucht nicht zu regieren, die Regierung versucht ein Machtspiel zu spielen. Es wird gar nicht an den Menschen gedacht. Es wird mehr daran gedacht, den anderen kaputt zu machen, schlecht zu reden. Es ist ein Chaos da. Und vielleicht fragst du dich, warum ist das so? Eigentlich sind das doch kluge Menschen, die da in der Politik sitzen. Eigentlich sind das vielleicht auch Menschen, die wirklich was Gutes wünschen für Deutschland. Aber warum schaffen die das nicht? Die Antwort ist einfach. Weil keine Gottesfurcht da ist. Nun, wie verhalten sich die Menschen vielleicht ja im Kontrast zu sehen, die Gott fürchten? In der Bibel gibt es eine Geschichte über Josef, die kennen wir alle. Aber da gibt es so manche Punkte, die wir oft übersehen. Bei Josef ist es so, seine Brüder verkaufen ihn in die Sklaverei. Sie überlegen ihn zu töten, aber dann kommen die dazu, dass wir ihn doch verkaufen können. Und wir kennen die Geschichte. Weil Gott gut es mit ihm meint, weil Gott einen guten Plan mit ihm hat, erhöht Gott Josef. Und Josef wird zu dem zweithöchsten Mann in der ganzen Regierung, im ganzen Land. Nur der Pharao ist höher. Josef, der ein kleines Kind war, der verkauft wurde als Sklave, aber weil Gott Gutes mit ihm meint, wird er der Zweithöchste in ganz Ägypten. Und es entsteht eine riesen Hungersnot und die Brüder, die ihn verkauft haben, kommen nach Ägypten, weil die dort Essen holen möchten. Und jetzt kommen sie zu ihm und jetzt hat er die Möglichkeit, doch richtig das zu tun, was ihm zusteht. Er könnte sie in die Sklaverei geben, er könnte sie verhaften, er könnte ihnen das Essen nicht geben und dann würde die ganze Familie draufgehen. Und dann erkennen sie ihn und Josef gibt ihnen eine Aufgabe und dann sagt er ihnen, wollt ihr so tun, wollt ihr ihr Leben, so tut es, also was er ihnen sagt, denn ich fürchte Gott. Er gibt ihnen eine Aufgabe, er will ihnen nicht wehtun, er will nichts Schlechtes von ihnen. Weil er sagt, ich fürchte Gott. Das hält ihn auf, Böses zu tun. Und dann stirbt der Vater Jakob und die Brüder denken, naja, vielleicht war Josef nur so lieb zu uns, weil es den Vater noch gab. Aber jetzt ist der Vater nicht da und sie haben richtig Angst bekommen, dass er jetzt die Rache fließen lässt. Und dann sagt Josef zu denen, fürchtet euch nicht. Bin ich denn an Gottes Stelle? Er sagt, ich fürchte mich vor Gott, stell mich unter Gott. Bin ich denn Gott, dass ich jetzt was Böses euch antun soll? Er hat Respekt und er hat Angst vor Gott, dass er das sagt. Und hier drückt sich seine Gottesfurcht aus. Ich weiß nicht, was Josef fühlte. Ich kann mir vorstellen, dass er so, als er im Gefängnis saß, in der Sklaverei war, dass da auch manchmal Gedanken waren, warum passiert das Ganze? Wenn ich die Brüder wiedersehe, dann gibt es richtig Ärger. War da Wut, war da Zorn? Wir wissen es nicht, aber das könnte gut sein. Aber er kann ihm nichts Böses antun, weil er sagt, ich fürchte Gott. Und wir sehen schon im Alten Testament, dass Gott gnädig ist, dass er barmherzig ist. Nicht nur im Neuen Testament, im Alten Testament. Wir sehen, dass Gott vergibt. Gottes Furcht bringt die Menschen dazu, Gott wohlgefällig zu leben. Menschen, die Böses tun möchten, wie Jesus sagt, trotzdem andere zu lieben. Das ist Gottes Furcht. Wie geht es dir dabei? Wie geht es mir dabei, Gottes Furcht? Wie sieht das in meinem Leben aus? Und als die Geschichte mit Josef vorbei ist, Josef stirbt und es kommt irgendwann ein neuer Pharao, der da regiert und der kennt schon Josef fast gar nicht und das Volk Israel wird immer größer und größer, bekommt der neue Pharao richtig Angst, dass die vielleicht zu groß werden, diese Hebräer. Und dann gibt es diese Hebamme, die den hebräischen Frauen helfen, die Kinder zur Welt zu bringen und der Pharao gibt ein unheimliches, schreckliches Gesetz, dass er sagt, tötet jedes männliche Kind, was geboren wird. Und wisst ihr, wie die Hebamme reagieren? Es ist interessant, dort steht, aber aus Ehrfurcht vor Gott hielten sich die Hebammen nicht an den königlichen Befehl, sondern ließen die Jungen am Leben. Aus Gottes Furcht. Sie hatten Gottes Furcht, dieses schreckliche Vergehen zu tun. Und interessant, wie Gott darauf reagiert. Dort steht, darum tat Gott den Hebammen Gutes. Gott sieht es. Und das Volk vermehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, schenkte er ihnen viele Nachkommen. Gott sieht es. Was denkt ihr, hatten die Hebammen was zu riskieren? Oh ja, auf jeden Fall. Hatten sie was zu verlieren? Ja sicher, ihr Leben. Der Pharao konnte mit einem Zwinker, mit seinem Schnipser ihr Leben nehmen, so mächtig war er. Da braucht es kein Gesetz geben. Wenn er will, macht er das einfach. Sie hatten so viel zu verlieren, aber sie fürchten sich vor Gott, weil sie wissen, vor Gott zu stehen, ist das schrecklicher und dafür zu Antwort zu geben als vom Pharao. Gottesfurcht war in ihrem Leben. Gottesfurcht fördert Gerechtigkeit und es fördert Gehorsamkeit gegenüber Gott. Es motiviert mich zu einem heiligen, gerechten Leben. Es motiviert mich, einfach an die Bibel zu sehen, zu lesen und so zu leben, wie Gott möchte. Es motiviert mich, das zu lieben, was Gott liebt, und es motiviert mich, das zu hassen, was Gott hasst. Das ist Gottesfurcht. Ich werde nie heilig sein in meinem Zustand. Ich werde nie gerecht sein in meinem Zustand. Aber es motiviert mich, danach zu streben. Es motiviert mich, das zu wollen. Nicht zu sagen, ach, ich werde doch sowieso nie gut. Ich werde doch nie gut genug sein. Warum soll ich es versuchen? Nein, es motiviert mich, danach zu streben, von ganzem Herzen. Warum? Ganz einfach, weil ich mich vor Gott fürchte. Lasst uns zwei Gottesfurchten, zwei Arten anschauen. Und das ist sehr, sehr spannend. Denn ich weiß nicht von manchen, wo du dich befindest in deinem Leben mit Gott. Und schaue einfach, was Gottesfurcht vielleicht zu deinem Leben, zu deiner Situation sagt. Erstens, wie reagieren Menschen auf Gott, die ihn nicht kennen oder in Sünde leben? Also wie reagieren Menschen auf Gott, wenn sie in Sünde leben? Wir lesen von der Begegnung Jesaja und Gott, und das ist sehr, sehr schön. Wir lesen dort, im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Das sieht Jesaja. Und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Fülle, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erhebt die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufens und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Es ist eine unglaubliche Sicht, was Jesaja hier bekommt. Er bekommt die Herrlichkeit und die Heiligkeit Gottes zu sehen. Er steht vor Gott und wisst ihr, wie seine Reaktion ist? Er sagt, da sprach ich, Jesaja, also, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König des Herrn, der Herrscher, gesehen. Hier ist kein Jubel, hier ist keine Freude, hier ist kein Freudensprung da, hier ist nichts davon. Jesaja fürchtet sich vor diesem schrecklichen Gott. Denn in Gottes Herrlichkeit zu stehen, in Sünde, in seiner Sündhaftigkeit, ist schrecklich. Und Jesaja sagt nicht, juhu, ich sehe Gott. Er sagt, wehe mir, ich vergehe. Er hat Angst und er sagt, ich werde sterben jetzt. Er ist in Todesgefahr. Und dieses gilt für jeden sündigen Menschen, auch für dich, wenn du vor Gott stehen wirst mit deiner Sünde. Es gilt auch dir. Und vielleicht sagst du, naja, das ist der Gott des Alten Testaments, aber wir lesen doch im Neuen Testament, Gott ist Liebe und alles ist doch, Jesus war doch so liebevoll zu allen Menschen. Wie soll ich denn diesen Gott fürchten? Wie soll ich denn so schrecklich vor ihm stehen? Das kann doch nicht sein. Und wisst ihr, im Neuen Testament gibt es eine Geschichte, wo Petrus rausfährt zu fischen. Er fischt die ganze Nacht, er ist todmüde, kommt zurück und er hat gar nichts gefangen. Das ist für einen Fischer, ich habe ab und zu geangelt früher, das ist demotivierend bis zum geht nicht mehr. Aber die ganze Nacht fischen die nichts und dann kommt Jesus und sagt, fahr nochmal raus. Und das ist so ein Unsinn eigentlich, da rauszufahren. Denn die Fische zur Mittagszeit, wenn es richtig heiß wird und das Wasser, die Oberfläche warm wird, dann gehen die nach unten, wo es kühl ist. Und dann ist das kein Problem. Die sind da, ihnen geht's gut, aber das Problem ist, du fängst keinen Fisch oben. Da ist nichts mit Netzen, da kriegst du nichts. Und für Petrus ist das eigentlich der erfahrene, völliger Unsinn. Aber er macht das. Er macht das auf Gottes Wort oder auf Wort von Jesus und er erlebt den größten Fischfang seines Lebens. Und wisst ihr was, da ist kein Jubel. Da ist nichts von, juhu, ich habe so viele Fische gefangen. Seine Reaktion ist, als aber Simon Petrus das sah, fiel er auf die Knie Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht haben. Da ist nichts mit Freude, da ist nichts mit Jubel, sondern da ist Angst, da ist eine pure Angst, dass er sterben wird, denn er steht vor Gott. Petrus möchte Abstand nehmen. Er möchte Abstand zu diesem heiligen und herrlichen Gott haben. Er hat Angst. Aber die Reaktion ist genau die richtige. Wenn du dich so fühlst, dann ist das genau das Richtige. Denn wir lesen in Hebräer 10, 31, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es ist schrecklich, in seinen Händen zu sein. Gott ist heilig, Gott ist gerecht und er ist zornig auf die Sünde des Menschen. Gott ist ein Richter, der den Menschen in Sünde sieht und Gottes Gnade nicht annimmt, dann ist er ein Richter. Wenn Gott nicht dein Retter ist, dann ist er ein Richter für dich. Und wir lesen in Matthäus 10, 28, dort wird gesagt, hab keine Angst vor den Menschen, die zwar den Körper, aber nicht die Seele töten können. Fürchte vielmehr Gott, der beide, Leib und Seele, dem ewigen Verderben in der Hölle ausliefern kann. Kann der Teufel unseren Leib und unsere Seele in die Hölle bringen? Nein, das kann er nicht. Kann Gott das? Hier wird es gesagt, das kann er. Hier wird von Gott gesprochen, fürchte Gott. Wisst ihr, ich habe eine Geschichte erlebt, als ich unterwegs war. Das war ungefähr vor 18 oder 19 Jahren. Ich kann mich nicht ganz erinnern. Wir waren in Bayern unterwegs. Wir sind zu so einem Bücherverlag gefahren. Mit, ich glaube, 5 oder 4 Personen waren wir im Auto. Und vor uns schlenkerte so ein LKW hin und her. Und wir haben ihn sicher halber überholt, weil wir dachten, keine Ahnung, was passiert. Und als wir so 100 oder 200 Meter weiter waren, dann blickten wir nach hinten und das LKW, das war so ein 16-Tonner, so richtig Riesending. Der fuhr auf den Seitenstreifen und da ging es ein bisschen hoch so, die Erde ging hoch und er fuhr hoch und kippte auf der Autobahn. Riesending kippte hinter uns. Wir hielten an, wir liefen dahin. Dann klettern wir auf die Kabine sozusagen, wo der Fahrer war. Wir machen die Tür auf und er war im Gurt, hing da und war komplett im Schock. Dann haben wir ihn aus dem Gurt befreit und ich habe ihm die ganze Zeit gesagt, hab keine Angst, alles ist gut, wir sind da, wir holen dich raus, weil er komplett schockiert war. Wir haben gesehen, etwas lief aus dem Auto raus, irgendeine Flüssigkeit, ein bisschen kam so Rauch oder Dampf raus, weil es umgekippt ist. Aber wir wussten nicht, was passiert. Und wir haben ihn schnell rausgeholt, weil wir sind ja da als Jugendliche, man ist von Filmen und schrecklichen Dingen, so was, das Auto explodiert oder noch, es ist nicht explodiert, da ist nichts passiert. Aber wir haben Angst bekommen. Und wir sind da hingelaufen und haben ihm auch gesagt, hab keine Angst, haben ihn da rausgeholt, weil das war ein Mann, also der wog auch nicht wenig. Aber er war im Schock. Und wir haben die ganze Zeit gesagt, alles wird gut, wir holen dich raus, du sollst keine Angst haben. Aber stellt euch vor, die gleiche Geschichte, nur ein Mann oder eine Frau würden am Parkplatz einfach sitzen, im Handy rumspielen, ich würde die Autotür aufreißen und sagen, hab keine Angst, alles wird gut, ich hol dich gleich hier raus. Das wäre ziemlich unsinnig, oder? Aber wo ist der Unterschied an diesen zwei Geschichten? Wisst ihr, die frohe Botschaft, das Evangelium, das verhält sich genauso. Es ist nur dann die frohe Botschaft, wenn du verstehst, dass du in Gefahr bist. Es ist nur dann die gute, frohe Botschaft für dich, wenn du verstehst, dass du vor diesem schrecklichen Gott stehen wirst. Du bist in Gefahr. Es ist eine Bedrohung da. Und wenn du sagst, das kann doch nicht sein, dann schau dir das an. In Römer steht, in Römer 1,16 steht, Paulus sagt, ich schäme mich nicht für diese rettende Botschaft, denn sie ist eine Kraft Gottes, die alle befreit. Jetzt könnte man sagen, Paulus, für was? Also von was befreit sie uns? Von was ist die rettende Botschaft? Und Paulus sagt ein Vers weiter, Gott lässt aber auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel herab trifft er alle Menschen, die sich gegen Gott und seinen Willen aufheben. Sie tun, was Gott missfällt und treten so die Wahrheit mit Füßen. Wisst ihr was? Die rettende Botschaft, sie rettet uns vor der Sünde. Aber wisst ihr was? Sie rettet uns vielmehr vom Zorn Gottes, der vom Himmel herabkommt. Und wenn du Gott nicht kennst, wenn du Gott kennst vom Hören, aber er nicht dein Retter ist, dann wehe dir, wenn du vor Gott stehen wirst. Denn sein ganzer Zorn, sein richterlicher Zorn wird dich treffen. Und das wünsche ich dir nicht. Deswegen die Botschaft heute, weil wir dir das und Gott selber dir das nicht wünscht. Er möchte dich davon fernhalten. Er ist für alle gestorben, das haben wir heute gesagt. Doch wenn wir nur über die Liebe reden, nur darüber reden, dass Gott toll ist und liebevoll und gnädig ist, dann vergessen wir einen wichtigen Punkt in der Botschaft des Evangeliums, dass der Zorn Gottes kommt. Und Sünde macht Gott nicht einfach traurig, dass er sagt, ach, na ja, es war nicht gut. Nein, Gott ist zornig über die Sünde. Verstehst du das? Der Gott dieser Welt ist zornig über deine Sünde. Ein afrikanischer Christ hat mal gesagt, wir in Afrika reden offen und ohne Hemmung über Gott und sein Gericht. Aber ihr in Europa, es wird kaum gelehrt bei euch. Ich denke, es hängt damit zusammen, dass ihr keine Furcht vor Gott habt. Meine Lieben, das ist so. Ich glaube, daran hängt es sehr oft. Wenn wir nur diese Seite der frohen Botschaft, aber nicht die Dringlichkeit betonen, dann ist das ein Fehler. Das Evangelium muss im Kontext gepredigt werden und der Kontext ist, Gott kommt und er kommt als Richter und er möchte dich bewahren davor. Furcht vor der Gefahr des Zornes Gottes ist wichtig, damit das Evangelium zur Geltung kommt und verstanden wird. Und das ist der erste Aspekt der Gottesfurcht. Jeder Mensch, der von Gott hört, aber nicht in sein Leben hineinlädt, nicht um Vergebung seiner Sünden bittet, sondern soll sich fürchten, denn er wird Gott als den Richter treffen. Wir lesen auch in Prediger 12, dort wird gesagt, zu guter Letzt, lasst uns hören, welche Schlussfolgerung sich aus all dem ergibt. Begegne Gott mit Ehrfurcht und halte seine Gebote. Das gilt für jeden Menschen. Und jetzt ist die Frage, warum überhaupt? Warum die Gottesfurcht? Und dann sagt er, denn Gott wird Gericht halten über alles, was wir tun, sei es gut oder böse, auch wenn es jetzt noch verborgen ist. Es wird ein Gericht stattfinden. Gott macht alle Bücher auf, die es gibt. Und in diesen Büchern, auf jeder Seite, in jeder Zeile, wird jede Minute deines Lebens stehen. Überall. Und er wird dir alles sagen, was du getan hast. Es wird ein gerechtes Prozess geben. Alles, jede Minute, die verborgen war, die keiner gesehen hat, alles wird er zeigen. Und wisst ihr was, heute hier auf Erden, man kann ja einen Richter bestechen. Ja, das tun viele. Wenn du viel Geld hast, kannst du auch einen Star-Anwalt holen. Der wird den Prozess so unglaublich leiten und so gut das machen, dass er irgendeine Lücke für dich finden wird, wo du rauskommst und alles wird gut und dann bist du wieder ein freier Mann. Aber nicht in dem Moment, wenn Gott die Bücher öffnet. Dann gibt's keinen Plan B. Dann wird er alles rausholen, was du getan hast. Ist das im Verborgenen oder nicht? Wir lesen in Hebräer 4, es wird gesagt, Gottes Augen bleibt nichts verborgen. Vor ihm ist alles sichtbar und offenkundig. Jeder Mensch muss Gott Rechenschaft geben. Du auch. Das wirst du auch tun. Jeder Mensch wird Gott begegnen und Gott wird dich für jede Sünde richten. Und wenn du jetzt noch Angst hast, dann wird das spätestens vor Gott eine schreckliche Angst sein, die dich überkommt. Und dann kannst du nichts mehr ändern. Dann gibt es keinen Plan B, dann gibt es nicht, es tut mir leid, dann ist es vorbei. Doch wenn du heute diese Position ändern möchtest, wenn du sagst, ich möchte nicht vor diesem schrecklichen Gott stehen, dann darfst du es tun. Und wisst ihr was? Dann passiert etwas im Leben. Und das ist der zweite Aspekt der Gottesfurcht. Wir bleiben in diesen Geschichten, Jesaja, und wir bleiben in dieser Geschichte mit Petrus. Jesaja begegnet als Sünder Gott und er sagt, wehe mir, ich werde sterben. Aber dann kommt Gott und das ist interessant, dort wird gesagt, da flog einer der Seraphim zu ihm und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand. die er mit der Zange vom Altar genommen hatte, und er berührte meinen Mund, sagt Jesaja, und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünden gesühnt. Jesaja wird die Sünde vergeben. Und das ist ein prophetisches Wort darauf, dass Jesus irgendwann tun wird. Jesus wird die Sünde vergeben, wenn du zu ihm kommst. Aber Jesaja begreift, dass er keine Angst mehr haben muss plötzlich vor diesem Gott. Eine Sekunde davor sagte er noch: Ich werde sterben, ich habe Angst, wehe mir. Plötzlich berührt Gott ihn, vergibt ihm die Sünde. Und dann sagt Gott, Jesaja schreibt: Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden? Und wer soll für uns gehen? Und dann sagt er nicht: Ich will hier weg, sondern er sagt: Hier bin ich, sende mich. Was ändert sich hier plötzlich? Hier ändert sich die Beziehung. Er möchte plötzlich nicht weg von Gott, sondern er möchte für diesen Gott was tun. Diese Gottesfurcht ändert sich in eine Beziehung zu Gott. Diese Angst vor Gott, dieser schreckliche Gott, ändert sich darin, dass du für Gott etwas tun möchtest. Du möchtest ihm vertrauen, du möchtest Respekt zu ihm haben, du möchtest ihn ehren. Keine Angst, kein Abstand, sondern eine Nähe. Und bei Petrus ist das ähnlich so. Petrus sieht Jesus, kniet sich vor ihm nieder und sagt: Ich will weg, keine Ahnung, geh du weg, ich will weg. Hauptsache, hier ist Abstand zwischen uns. Und wisst ihr was, dann gibt es diese Geschichte, wo Jesus sagt den Jüngern: Wollt ihr weg? Und wisst ihr, was Petrus da sagt? Ganz anders. Da antwortet der Simon Petrus und er sagt: Herr, wohin sollen wir gehen? Das, was er damals gewünscht hat, Jesus, ich will Abstand, plötzlich sagt er: Ja, wohin denn? Warum dieser Abstand? Den brauche ich nicht mehr. Er sagt: Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Gerechte bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Wie wundervoll ist das denn? Jetzt ist kein Abstand mehr nötig. Hier ist keine Angst mehr. Es wurde eine Beziehung daraus. Hier entsteht eine Gottesfurcht, wie Petrus zu Jesus hinzieht. Es ist eine Gottesfurcht, die mir sagt: Gott, ich möchte mit dir Zeit verbringen. Ich möchte dir nahe sein. Ich möchte von dir reden. Ich möchte von dir singen. Ich möchte von dir sprechen. Ich möchte von dir erzählen. Gott, ich möchte zu dir. Wenn du ohne Jesus lebst, dann solltest du heute Angst haben, vor diesem Gott zu stehen. Aber weißt du was, wenn du Angst hast, dann lauf nicht weg. Dann nimm die Bibel, öffne sie und lies von Jesus. Jesus ist nicht ein lieber Gott, sondern er ist ein liebender Gott. Das ist ein Unterschied. Er ist ein gnädiger Gott. Und wenn du das begreifst, dass er das ist, und um Vergebung deiner Sünden bittest, dann möchtest du zu diesem Gott hin. Dann möchtest du ihm näher sein. Du möchtest nicht weg. Du möchtest nicht deinen Alltag so gestalten, wie du willst, sondern du willst morgens schon fragen: Was kann ich tun? Wie soll ich leben? Hilf mir, Jesus. Ich kann nicht selber gut leben. Meine Augen sehen schlechte Dinge, mein Mund redet schlechte Dinge. Hilf mir, so zu leben, dass ich dir gefalle, dass ich glücklich vor dir bin. Es ist schrecklich, in die Hände dieses Gottes zu fallen, wenn du es nicht kennst. Und wir lesen in Hebräer 4, 14, dort wird gesagt: Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Und wenn du dieses Bekenntnis hast, wenn du das heute sagen kannst, dann wird deine Beziehung sich vor Gott ändern. Und er sagt: Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unserer Schwachheit, sondern einen, der in allen versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Lasst uns zum Thron hin. Nicht wie Jesaja sagte: Ich will hier nicht sein, ich will hier weg, als er vom Thron stand, sondern lasst uns zum Thron hin, wenn Jesus dein Retter ist. Merk mir, hier ist keine Angst mehr. Der Gedanke, ich vergehe, ist vorbei. Und wenn du mit Jesus Christus gehst, dann darfst du heute sagen, Jesus, hier bin ich. Mach was mit mir, mach was mit meinem Leben. Sende mich, wohin du willst. Rede durch mich, ermutige Menschen durch mich. Sag den Menschen von dir, dass Menschen zum Glauben kommen. Jesus, ich will dir nahe sein. Ich will dir so nahe sein. Ich will den Wunsch haben, heute bei dir zu sein. Und das ist die Gottesfurcht, zu der Gott uns führen möchte. Nicht zu einem Gott, der einfach um sich schlägt, so hin und her, sondern Gott führt uns zu einer Gottesfurcht, wo wir ihn lieben und ihm nahe sein möchten. Und der letzte Punkt ist, strebe nach Gottesfurcht. Nach dieser Gottesfurcht sollten wir streben. Danach sollen wir beten, danach sollen wir uns ausstrecken. Und wir lesen in 1. Timotheus 6, dort wird gesagt, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in diese Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen im Umgang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Strebe aber nach Gott, Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glaube, Liebe, Geduld, Sanftmut. Interessant, oder? Paulus sagt am Ende, bevor er sagt, strebe, danach im letzten Satz, er sagt, fliehe vor diesen Dingen. Wir können nicht nach Gottesfurcht streben, wenn wir nicht vor manchen Dingen fliehen. Und fliehe bedeutet nicht, ich lasse es einfach neben mir liegen. Fliehe bedeutet, ich nehme Abstand. Ein sündiger Mensch möchte Abstand vor Gott haben. Aber ein gottesfürchtiger Mensch möchte Abstand nehmen vor Dingen, die Gott nicht gefallen. Das ist Streben nach Gottesfürchtigkeit. Das ist Streben. Ich möchte Abstand von bösen Dingen haben, aber ich möchte zu Gott hin. Und überprüfe einfach, wie das in deinem Leben ist. Besteht das, dass du Abstand zu bösen Dingen haben möchtest oder hast du immer noch dieses Gefühl, ach, das ist eigentlich nicht schlecht in meinem Leben, ich möchte es beibehalten. Was tust du dafür? Strebe danach. Vielleicht sitzt du auch hier heute und sagst, das ist ein gutes Reden, das gefällt mir. Und weißt du, das erinnert mich so ein bisschen, als ich darüber nachgedacht habe, wie ich manche Predigten höre auch. Es hat mich erinnert an die Situation bei Hesekiel. Dort sind auch Menschen gewesen, die Hesekiel gesagt haben, oh, du redest gut, das sind gute Worte, das ist sehr interessant. Aber dann wird gesagt, dann gehen sie nach Hause und tun das, was ihnen gefällt. Wie geht es dir in deinem Leben, wenn du hier die Botschaft Gottes hörst? Ist das einfach nur schön und dann gehst du nach Hause und tust, wie es dir weiter gefällt? Oder richtest du dein Leben, deinen Tag nach Gott aus, dass du morgen sagst, Gott, hier stehe ich vor dir, ich habe Furcht vor dir, aber ich liebe dich und du darfst in meinem Leben handeln. Es geht letztendlich was in deinem Leben, deine inneren Ziele, um die geht es. Strebe nach wichtigen Dingen. Wir lesen in 1. Timotheus 4, die unheiligen Altweiber-Legenden aber weise ab. Dagegen übe dich in Gottesfurcht, denn die leibliche Übung nützt wenig. Die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Paulus sagt davor, wir sollen uns streben, anstrengen und hier wird gesagt, wir sollen uns darin üben. Streben, üben, das hat nichts damit zu tun, dass es von alleine kommt. Das hat damit zu tun, dass du das anpeilst, dass du sagst, ich will es, ich möchte danach leben. Wie viel ist in deinem Leben von diesem ich will, ich möchte, ich mache es, Gott hilft mir dabei. Ich möchte euch vier kurze Motivationspunkte geben, wo ihr sagt, vielleicht das möchte ich tun, damit ich einfach diese Gottesfurcht anstreben kann. Wenn ihr das verfolgt, bin ich mir sicher, dass die Gottesfurcht in eurem Leben wachsen wird. Es sind so vier kleine Sachen. angesichts der Liebe von Gott, so wie er zu uns kommt, zu uns sündigen Menschen, angesichts dieser Liebe, angesichts dieser Gnade, spiegelt sich unsere Liebe zu ihm wider. Also Gottesfurcht hat nicht damit zu tun, dass wir zittern, sondern dass wir Gott lieben. Wahre Gottesfurcht treibt uns niemals von Gott weg, sondern bringt uns immer zu Gott nahe. Und wir lesen in Psalm 31, dort wird gesagt, wie groß ist deine Güte, welche du aufbewahrt hast denen, die dich fürchten, gewirkt für die auf dich vertrauen, angesichts der Menschenkinder. Und das ist das Erste. Gottesfurcht bedeutet, Gott zu vertrauen. Gottesfurcht bedeutet, Gott zu vertrauen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied kennt, von John Newton. 1748 hat er geschrieben, als er in Seenot war, Amazing Grace, das kennen viele. Aber man kennt so manchmal nicht auf Deutsch, was da gesungen wird. Und da gibt es einen Satz, er sagt, und zum Glauben an Jesus Christus, also als er kam, er war Sklavenhändler, das muss man dazu noch sagen, aber er schreibt dort und sagt, es war die Gnade, die meinem Herzen Furcht einflößte. Das ist das eine. Und dann sagt er, und es war die Gnade, die alle meine Ängste weggenommen hat. Er vertraute Gott. Er vertraute seiner Gnade in seinem Leben. Und das ist der erste Punkt, den wir einfach für uns vielleicht für den Alltag nehmen sollen. Gottes Furcht bedeutet, Gott zu vertrauen. Ich weiß nicht, früher gab es in meiner Jugend gab's diese kleinen Bändchen mit What would Jesus do? Das kennen sehr, sehr viele. Manche haben das vielleicht noch zu Hause. Und das ist so ein einfaches Ding. Das bedeutet, was würde Jesus tun? Frag dich das einfach morgen. Beginn so ein Experiment. Einfach ein Tag, nicht mehr, nur ein Tag. Dass du sagst, ich möchte von morgens bis abends nur das tun, was Gott möchte. Ich möchte ihn fragen, Jesus, was darf ich tun? Wenn du sagst, ich möchte eine gute Arbeit haben, ich möchte gut den Tag einfach leben, aber vielleicht hast du andere Pläne, du sagst, ich möchte einen guten Ehepartner haben, ich möchte gut in der Kindererziehung sein, ich möchte gut auf meiner Arbeit sein. Es gibt so viele Dinge, wo du sagst, mir fehlt es und ich weiß nicht, wie ich es machen soll, damit es gut wird. Der Anfang der Erkenntnis ist die Gottesfurcht, sagt uns die Bibel. Und vielleicht fehlt es dir an dieser Gottesfurcht, um manche Dinge zu erkennen. Aber wenn du Gott vertrauen möchtest, wenn du erkennen möchtest, was das Richtige ist, dann brauchst du Gottesfurcht in deinem Leben. Deswegen der erste Punkt, versuche ein Experiment morgen zu starten, dass du sagst, von morgens an werde ich fragen, Gott, was kann ich tun? Ich möchte dir vertrauen und ich will sehen, was du daraus machst. Das zweite ist, Gottesfurcht lernt man, indem man mit offenen Augen durch die Schöpfung geht oder Schöpfung betrachtet. Das, was du draußen siehst, das, was draußen ist, das hat alles Gott gemacht. Und er möchte sich so gerne durch die Gottesfurcht offenbaren, zeigen, dass er da ist. Ich habe vor kurzem etwas gelesen, das hat mich so fasziniert. Man hat so ausgerechnet, wenn man, also die Sonne ist ja sehr, sehr heiß, wenn man nur einen Tropfen von der Sonne nehmen würde und auf die Erde tropfen würde. Man hat so ausgerechnet, was passieren würde. Und man hat festgestellt, es würde alles in einem Riesenumkreis verbrannt werden. Und ich dachte mir, naja, Riesenumkreis, ja, so ein Kilometer vielleicht, das wäre, glaube ich, schon viel. Ja? 2, boah, das wäre mächtig. 10, das wäre schon unheimlich. Aber es wurde ausgerechnet, es sind 150 Kilometer. Ein Tropfen Sonne. Und ich habe nur gedacht, was für ein Wahnsinn. Wie hat Gott das alles gemacht? Und es ist ja nicht so, dass die Sonne das Einzige ist. Es gibt ja so viele Sonnen in der ganzen Galaxie, so viele. Und wenn ich das betrachte, wie groß das Ganze ist und plötzlich mich betrachte, dann denke ich, ich bin ein Staubkorn. Und dann sehe ich diese Welt an und denke, Gott, das hast du für mich alles gemacht, damit ich mich freue. Es wird in der Bibel gesagt, er hat alles gemacht und am Ende schuf er den Menschen. Als ob er den Menschen wie eine Kirsche auf die Torte setzte und sagte, ha, das ist jetzt das Letzte. Das hat er für mich getan, das hat er für dich getan. Nicht einfach so, sondern damit du es genießt, aber damit du hinter dieser Schöpfung ihn siehst und einfach dankst. Und die Gottesfurcht kommt, wenn du das betrachtest, was draußen ist, wie wundervoll die Welt gemacht ist. Denn sie wurde für dich gemacht. Das dritte ist, Gottesfurcht wächst, wenn ich zum Kreuz gehe. Und ihr wisst ihr was? Das ist so einer der größten Dinge in meinem Leben. Wenn ich merke, wenn ich Abendmahl feiere oder wenn ich merke, dass dieser Gott, der nichts für mich tun musste, der mich einfach abschreiben konnte und sagen würde, naja, okay, der Mensch, gescheitertes Projekt einfach, der klein wird, dieser Schöpfer, der diese Galaxie gemacht wird, wird genau ein Staubkorn wie ich. Er kommt auf diese Erde und sagt, weil du mir wichtig bist. Es ist so schön, an diesen Gott zu glauben. Es ist so schön, diesem Gott zu folgen, weil er nicht einfach sagt, du interessierst mich nicht, sondern das ist einer, der sagt, du bist mir wichtig. Wisst ihr, man kann verschiedene Beziehungen haben. Eine Beziehung zu unserem Nachbarn, dass man ab und zu Hallo sagt. Dann gibt es verschiedene Beziehungen zu einem Verwandten, zu deiner Ehefrau oder Ehemann, vielleicht zu den Kindern. Aber in der Bibel wird gesagt, die größte Liebe, die wir sehen können, ist einer, der für uns sein Leben gibt. Und Jesus Christus hat sein Leben für dich gegeben. Bekommst du da nicht eine Ehrfurcht? Bekommst du da nicht oder kommst du da nicht in eine Anbetung? Und der vierte, letzte Punkt, Gottesfurcht lernen wir durch die Anbetung. Und das ist es. Anbetung, wenn du singst, Anbetung, wenn du spazieren gehst und mit Gott einfach redest, Anbetung, wenn du einfach vor ihm kommst und ihm dankst für das, was er für dich getan hat. Dass er für dich sorgt. Anbetung, weil er so wunderbar ist. Und er sorgt wirklich für dich. Wir lesen in Psalm 34, dort wird gesagt, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Er tut alles für dich. Wir tun in unserem Leben so viele Dinge, um glücklich zu sein. Ja, so viele Dinge, wir opfern so viel Zeit, um glücklich zu sein. Wir geben uns so viel Mühe und haben oft keine Zeit für Gott. Und dann fragen wir uns, warum ist meine Beziehung so flach mit Gott? Warum erleben andere, dann erzählen die irgendwas und das sind so unglaubliche Dinge, die in der Woche waren. Warum bei mir nicht? Warum erlebe ich so wenig? Kann es sein, dass du dich in die Beziehung zu Gott nicht investierst? Liegt es vielleicht an diesen Dingen? Fokussieren wir uns doch auf Gott, fokussieren wir uns auf ihn. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, das wünsche ich mir vom ganzen Herzen, denn die Bibel sagt, das hat Folgen für dieses Leben und für das ewige Leben. Dass wir das vor Augen haben, dass wir diesem Gott uns, nach diesem Gott uns ausstrecken, dass wir nach Gottes Wunsch streben. Aber wenn du an Gott nicht glaubst, dann wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du heute diesen Schritt tust, dass du heute vor Gott kommst und einfach zu Hause oder hier, egal wo du bist, dass du auf die Knie gehst und sagst, Gott, ich hab ohne dich versucht zu leben. Ich habe ohne dich versucht, alles zu machen. Aber es tut mir leid, dass ich das versucht habe. Denn du bist der, der diese Welt gemacht hat. Du bist der, der mich gemacht hat. Und ich möchte vor dir stehen und nicht wie vor einem Richter, sondern wie vor einem Vater stehen, der mich umarmt und zu sich nimmt. Das wünsche ich uns, das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Gott segne dich dabei. Amen.